haben, um die Predigt am heutigen Sonntag zu sehen, zu hören. Herzlich willkommen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Und ich musste bei der Predigtvorbereitung an einen Film denken. Ich vermute mal, die allermeisten haben ihn schon einmal gesehen in ihrem Leben. Die Stunde des Siegers. Wer hat ihn schon gesehen? Das sind noch gar nicht die meisten. Solltet ihr unbedingt nachholen. Da geht es um eine Olympiade in Frankreich in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und ich weiß nicht, ob es 1928 war. Jedenfalls, auf diese Olympiade haben sich die Sportler in Großbritannien vorbereitet. Das wird im Film gezeigt. Unter anderem war da ein Läufer, ein Wettläufer aus Schottland namens Eric Liddell. Er war Missionarssohn und es ist für mich selber faszinierend, wie er in dem Film sagt, Gott hat mich schnell gemacht und deshalb läuft er so gerne. Und er hat alles reingelegt in diesen Lauf, denn er wollte für Gott laufen. Gott hat ihn schnell gemacht, er hat ihn begabt. Es war ein Läufer, vor dem sich die anderen in England gefürchtet haben, weil er so leidenschaftlich und so mit voller Power gelaufen ist. Er war kaum zu schlagen. Und so haben sich viele andere mit ihm vorbereitet auf diese Olympiade in Paris, in Frankreich. Und dann kam der große Tag, wo auch sein Lauf stattfinden sollte. Und da kam das große Dilemma, das im Film auch sehr deutlich herausgestellt wird. Eric Liddell war überzeugter Christ. Und der Lauf, den er laufen sollte, war auf einen Sonntag angesetzt. Und das hat ihn in große Probleme versetzt, denn er wollte auf gar keinen Fall am Sonntag dieses profane Ding machen. Er wollte in eine Gemeinde gehen und predigen in Paris. Und er hat sich, seinem Sportvorstand, vom Olympiakomitee erklärt, ich kann nicht am Sonntag laufen. Und da haben sie Druck auf ihn ausgeübt. Im Film wird es auch sehr spannend gezeigt, wie der Kronprinz vom British Empire persönlich auf ihn einredet. Und er blieb standhaft. Ich laufe nicht an einem Sonntag. Und so wurde sein Lauf gestrichen. Ein anderer sprang für ihn ein. Und es schien erstmal alles verloren. Aber da gab es wohl Leute, die sich für ihn eingesetzt haben. Und er durfte bei einem anderen Lauf antreten. Und ich weiß noch gut, ich kann den Text nicht mehr auswendig sagen, aber bevor sie in ihren Startlöchern drin waren, kam der US-amerikanische Läufer ganz kurz zu ihm und steckte ihm einen Zettel in die Hand. Und ich meine, auf diesem Zettel stand, bitte guckt den Film selber an, dann wisst ihr es genau, auf dem Zettel stand, meine ich, wer Gott ehrt, den ehre ich. Und er hat diesen Lauf gewonnen. Da ist eine ganz tolle Filmmusik und alles in Zeitlupe, wie er da diesen leidenschaftlichen Lauf läuft und einen Triumph erlebt. Er hat Gott geehrt und Gott hat ihn geehrt. Daran musste ich denken, bei der Vorbereitung auf diese Predigt. Heute beschäftigen wir uns wieder in dieser Predigtreihe mit einem der sieben Sendschreiben in der Offenbarung, Kapitel 2 und Kapitel 3. Im Fokus ist heute die Gemeinde in der Stadt Thyatira. Und bevor wir miteinander den Brief genauer betrachten, ein paar Vorbemerkungen zu dieser Stadt. Ich habe bei der Miriam ein Stück weit diese sieben Punkte und auch die Karte entliehen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber da oben links ist Pergamon und dann rechts davon Thyatira, Smyrna, Sardes, Philadelphia und so weiter. Da lag also Thyatira an einer Straße, die nach Philadelphia und Laodicea weiterführte und die sich gekreuzt hat mit einer Straße von Smyrna nach Byzanz. Es war die sogenannte kaiserliche Poststraße, auf der der Handel und das Gewerbe von Ost nach West hin und her geflutet ist. Thyatira war daher in erster Linie eine große Handelsstadt. In der Apostelgeschichte 16, Vers 14 lesen wir zum ersten Mal einen Hinweis auf Thyatira. Ganz spannend. Paulus war mit seinen Mitarbeitern zum ersten Mal in Europa, um zu missionieren. Wo war er gelandet? In? Erste große Stadt? Philippi. In Philippi. Und dort steht dann in Apostelgeschichte 16, Vers 14, eine dieser Frauen, die sie da eben getroffen haben, war Lydia aus Thyatira, die mit kostbaren Purpurstoffen Handel trieb. Merkt euch das gut? Sie war keine Jüdin, hielt sich aber zur jüdischen Versammlung. Während sie uns zuhörte, öffnete der Herr ihr das Herz für die Botschaft, die Paulus verkündete. Thyatira war ein bedeutendes Industriezentrum. Es war bekannt eben besonders durch den Handel mit Purpur. Also Lydia war da Fachfrau in diesem Gebiet, hat hohe Kompetenzen gehabt. Und dieser äußerst wertvolle Farbstoff wurde aus Schnecken gewonnen und weltweit verbreitet. Andererseits gab es auch bedeutende Kupferschmieden und Keramikwerkstätten. Ein Bibelausleger namens William Barclay, den ich noch öfters zitieren werde heute Morgen, er schreibt, dass es in Thyatira eine ungewöhnliche große Zahl von Handwerkszünften gab, zu denen sich die Angehörigen bestimmter Berufe zu ihrem eigenen Nutzen und Vorteil zusammenschlossen. Handwerkszünfte haben in dieser Stadt schon das Sagen gehabt, großen Einfluss. Und es war natürlich für jeden, der irgendwie dort arbeiten wollte in seinem Gewerbe, von großem Nutzen, zu einer Zunft zu gehören. Wenn man das nicht tat, musste man die Nachteile auch in Kauf nehmen. Bei den Zusammenkünften dieser Zünfte allerdings gab es immer Opfer für bestimmte Götter, Götzen, und das Fleisch, das diesen Götzen da geopfert wurde bei diesen Zusammenkünften der Zünfte, das hat man dann auch meistens gleich noch gegessen und in der Regel feuchtfröhlich gefeiert. Oft artete so etwas in Orgien aus und in jede Art von Perversion. Und hier müssen wir wahrscheinlich die Problematik der Gemeinde von Thyatira suchen. Den Beitritt zu einer dieser Zünfte zu verweigern, bedeutete, dass der Betreffende alle Hoffnung auf wirtschaftlichen Wohlstand aufgeben musste. Und wisst ihr, solche Zusammenhänge, wie es dort in Thyatira gab mit den Zünften, die gibt es auch heute. Wir haben ein Ehepaar besucht in Süddeutschland, in einer Stadt, die wollten sich dort eine Existenz aufbauen. Weil sie aber aus Glaubensgründen nicht dem örtlichen Faschingsverein beigetreten waren, bekamen sie keinerlei Aufträge. Sie wurden regelrecht ausgehungert. Sie mussten aufgeben. Also, was in Thyatira Alltag war, ist auch heute immer wieder zu finden. Es hat Konsequenzen, wenn man sich nicht anpasst und wagt, gegen den Strom zu schwimmen. Ich habe deshalb für heute Morgen auch jemand aus unserer Mitte gebeten, ein eigenes Erlebnis wiederzugeben. Und da braucht die Christine Backhaus jetzt ganz kurz das Mikrofon. Christine, komm doch bitte zu mir. Ist es okay für dich, mit an der Kamera zu stehen?
Ja.
Okay, weil das sehen dann alle, die im Internet uns zugucken heute Morgen. Was ist bei dir passiert? Da war auch mit einem früheren Arbeitgeber eine Herausforderung, wo du dich geweigert hast, darauf einzugehen. Erzähl uns.
Ja, ihr kennt doch alle, das ist vor mehreren Jahren, ich glaube 20 Jahre ist es her, da ist der verkaufsoffene Sonntag eingeführt worden. Und ich habe es irgendwie für mich gedacht, ich weiß noch, damals im Hauskreis bei Zillis habe ich gesagt, Leute, ich kann am Sonntag nicht arbeiten. Ich gehe da in den Gottesdienst, das ist für mich Tag des Herrn. Und dann haben wir da so rum diskutiert und rumgefragt, nee, eigentlich gut, es stimmt. Aber als Erster da mal hinzugehen und zu sagen, einem Geschäftsführer zu sagen oder der Geschäftsleitung, Leute, ich würde da nicht gern arbeiten, ähnlich wie der Läufer, in die Stunde des Siegers. Das war schon irgendwo mutig, herausfordernd und ich wusste es auch nicht genau, oh, mein Arbeitsplatz ist der gefährdet. Ja, soll ich weitererzählen?
Ja, ja, erzähl ruhig weiter.
Genau, und dann haben wir, wie gesagt, im Hauskreis darüber gesprochen. Dann weiß ich noch, wie die Waltraud gesagt hat, Christine, du gehst hin, aber es kann auch Konsequenzen haben. Also die können sagen, okay, alles klar, das finden wir gut. Oder natürlich Verweigerung, das hat Konsequenzen. Und dann hätte ich gesagt, Mensch, mein Arbeitsplatz oder mein Glaube oder... Weil ich habe für mich gedacht, das ist ja keine Branche, wo lebensnotwendig ist. Das ist ja nur Konsum, übermäßiger Konsum. Und klar, jetzt muss ich auch arbeiten, Pflegeheim oder Krankenschwestern. Das war jetzt, ist klar. Aber das war ja nicht, das war ja noch was Zusätzliches von Montag bis Samstag, der Sonntag auch noch offen. Da dachte ich so, ich nehme mir jetzt einfach, ich habe viel Gebetsunterstützung gehabt, bin hingegangen. Und habe gesagt, ja, für mich aus Glaubensgründen, ich bin Christ, für mich ist das Tag des Herrn, ich gehe in Gottesdienst, ich möchte da nicht arbeiten. Und ich würde es jetzt einfach mal sagen und dann war schon Stille. Dann hat sogar damals meine Geschäftsleitung gesagt, Mensch, Frau Backhaus, wunderbar, schön, dass Sie so offen sind. Wir akzeptieren das, das ist für uns okay. Und wunderbar. Und dann haben sie mich nie mehr gefragt. Also es war wirklich für mich eine Erleichterung. Auch dann hat jeder gewusst, auch im Geschäft, ich konnte Zeugnis sein und ich habe zu meinem Glauben gestanden. Und meine Geschäftskolleginnen und Kollegen haben nachher sogar gesagt, toll Christine, eigentlich hast du recht. Und wir finden es auch blöd, aber wir müssen es leider machen. Wir hätten jetzt nicht den Mut gehabt, das zu unternehmen, diesen Schritt. Also von dem her war ich dann wirklich froh und dankbar, dass mit Gottes Hilfe und mit Gebetsunterstützung, dass es so geklappt hat.
Herzlichen Dank, Christine. Uns allen ist klar, dass es Berufszweige gibt, die sonntags arbeiten müssen. Aber es gibt oft genug diese Spannung und ich weiß das auch gerade im Sport, manche junge Christen schon da ein Dilemma hatten, wie soll ich mich jetzt da entscheiden? Und so gibt es noch andere Herausforderungen, in die du gestellt wirst in deinem Alltag, sei es im Beruf, sei es in Konsum, sei es in irgendeinem Lebensbereich, wo du dich entscheiden musst. Was mache ich jetzt? Der Brief wird an den Engel der Gemeinde in Thyatira geschrieben. Hört euch den Text an, lest ihn mit mir. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Thyatira. Das ist die Botschaft von dem Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen sind und dessen Füße glänzen wie im Feuer gereinigtes Erz. Ich weiß alles, was du tust. Ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deinen Dienst und deine Geduld. Und ich sehe, dass du darin ständig Fortschritte machst. Aber ich habe eines gegen dich einzuwenden. Du lässt zu, dass diese Frau Isebel, die sich eine Prophetin nennt, meine Diener vom richtigen Weg abbringt. Sie verführt sie dazu, Götzen anzubeten, von dem Fleisch der Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben. Ich habe ihr Zeit zur Buße gegeben, aber sie will ihr unzüchtiges Verhalten nicht aufgeben. Deshalb werde ich sie aufs Krankenbett werfen und alle, die mit ihr Unzucht getrieben haben, werden leiden, wenn sie sich nicht von den bösen Taten dieser Frau abwenden. Ich werde ihre Kinder töten. Und alle Gemeinden werden wissen, dass ich der bin, der die Gedanken und Absichten eines jeden Menschen kennt. Und ich werde jedem von euch geben, was er verdient. Aber ich habe auch eine Botschaft an die übrigen in Thyatira, die dieser Irrlehre nicht gefolgt sind, die die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben. Ich werde nichts weiter von euch verlangen. Ihr sollt nur festhalten, was ihr habt, bis ich komme. Wer siegreich und bis zum Ende mir gehorsam ist, dem werde ich Macht über alle Völker geben. Er wird mit eisernem Stab über die Völker herrschen und sie wie Tontöpfe zerschlagen. Und er wird Macht haben, wie auch ich von meinem Vater Macht empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Kein ganz leichter Text. Keine Streicheleinheit heute Morgen, sondern eine irre Herausforderung. Und selbst in diesem Bibeltext, im Licht dieses Bibeltextes zu sehen und zu fragen, was hat es heute auch mit mir zu tun? Was mache ich heute damit? Wir kennen ja diesen Ablauf von Miriam, wie sie am Anfang gesagt hat, es gibt einen Empfänger in diesen Schreiben, in diesen sieben Schreiben. Es gibt den Sender, Jesus, er stellt sich vor. Es gibt ein Lob, es gibt einen Tadel, es gibt aber auch den Buß- und Mahnruf, das Überwinderwort und einen Weckruf. Ich glaube, diese Predigtreihe ist ein Weckruf an uns auch als Christusgemeinde in der Rennfeldstraße. Und heute kommt ein neuer Aspekt dazu, Gemeinde Thyatira. Manche Gemeinde in diesem Umfeld des Schreibens hat tatsächlich sich mit Verfolgung auseinandersetzen müssen, das wissen wir. Um des Glaubens willen wirklich verfolgt zu werden. Thyatira hat nicht dazu gezählt. Dort gab es keine Christenverfolgung in dieser Stadt. Ihr Problem war ein anderes und deshalb ist diese Problematik der Gemeinde in Thyatira unserem Leben heute so nah. Es heißt ja, entweder ist Gemeinde verfolgt oder sie muss sich mit Verführung auseinandersetzen. Und das war das Thema der Gemeinde in Thyatira. Sie musste sich mit Verführung auseinandersetzen. Verführung, die nicht von außen kam, sondern von innen. Und der Engel der Gemeindevorsteher, Gemeindeleiter, wie auch immer, der wird herausgefordert. Und die Selbstvorstellung von Jesus ist alles andere als beruhigend. Wir haben in den letzten Jahren so oft einfach Jesus in den Mittelpunkt gestellt als unseren Erlöser, der uns liebt, der uns unsere Sünde vergibt, der unser Freund sein will, der uns zum Vater gebracht hat. Durch ihn allein kommen wir ja zum Vater. Und das ist so eine heile Weltbeziehung. Und die ist auch richtig. Das ist richtig. Aber Jesus ist nicht nur einfach nett. Jesus ist auch heilig. Und wie er sich selbst beschreibt gegenüber der Gemeinde, die nun dieses Schreiben bekommt, ist schon ehrfurchterweckend. Der Briefanfang hat irgendwie etwas fast Bedrohliches und entspricht der Beschreibung eines Engelsboten aus dem Buch Daniel im Alten Testament. Das steht in Kapitel 10, Vers 6, sein Körper funkelte wie ein Edelstein. Von seinem Gesicht gingen Blitze aus und seine Augen waren wie brennende Fackeln. Seine Arme und Füße schimmerten wie polierte Bronze und seine Stimme klang wie das Tosen einer großen Menschenmenge. So ganz ähnlich offenbart sich Jesus dem Johannes, als er schreibt. Und als er speziell an diese Gemeinde in Thyatira schreibt. Der Sohn Gottes, der da Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße wie goldenes Erz. Was will damit gesagt werden? Diese Augen wie Feuerflammen signalisieren vielleicht besonders zwei Botschaften. Feuerflammen. Es ist ein Zorn in Jesus, in diesem Augenblick, gegen die Sünde. Ein Zorn gegen die Sünde. Wisst ihr, Jesus hat die Sünde der ganzen Welt ans Kreuz getragen. Und das war kein Spaß. In ihm, der ohne Sünde war, war plötzlich alle Schuld der ganzen Welt aufgeladen. Und dann guckt er seine Gemeinde in der Stadt Thyatira an und entdeckt, auf was haben die sich eingelassen? Was machen die zurzeit? Ich habe doch alles gegeben, damit sie frei von der Sünde leben können. Ich glaube, dass dieses Angesicht von Jesus, das hier beschrieben wird, ein Zorn auf die Sünde ist. Jesus hasst die Sünde. Er kann sie nicht ignorieren. Deshalb ist er doch gestorben. Und das Zweite, was in diesem durchdringenden Blick zu lesen ist, dass er den Menschen wirklich ins Herz sieht. Ich habe früher immer diesen Satz gehört, dass wir vor Gott, jeder von uns, wie ein aufgeschlagenes Buch sind, in dem er lesen kann. Ich sehe ja euch nicht zu Hause, wie ihr denn jetzt in eurem Wohnzimmer oder der Küche oder wo auch immer euer Laptop aufgeschlagen habt und diese Predigt hört. Aber Jesus sieht euch jetzt und er guckt rein. Und vor ihm können wir gar nichts verstecken. Vor uns verstecken wir ja manchmal was. Also wir haben es heute Morgen schon von einem englischen Spaßvogel gehabt namens Adrian Pless. Der hat dann immer gesagt, er löst Lächeln, damit niemand fragt, wie es dir wirklich geht. Wir zeigen einander nicht all das, was hinter der Stirn abläuft und in unserem Herzen ist. Aber Jesus, und das offenbart sich hier in diesem Brief, er sieht's. Er sieht's. Wir haben ja diese wunderbare Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht, und sehr tröstlich. Aber hier ist auch eine Herausforderung dabei, wenn er uns sieht, er sieht auch alles. Du brauchst gar nichts verstecken. Er sieht sowieso alles. Die tiefsten Beweggründe, die nicht einmal du selbst verstehst, er sieht's. Und dann werden noch die Füße beschrieben wie goldenes Erz. Und das verkörpert seine absolute Macht, seine Füße. Im 1. Korintherbrief 15, und das ist nicht die einzige Stelle in der Heiligen Schrift, da steht, denn Christus muss herrschen, bis er alle seine Feinde unter seine Füße erniedrigt hat. Er herrscht, er regiert mit diesen Füßen. Absolut. Da gibt es nichts, aber auch gar nichts, was nicht unter seiner Herrschaft sein wird. Das heißt, Gott hat alle Dinge unter seine Füße getan. Und mit diesem klaren Anspruch offenbart er sich der Gemeinde in Thyatira. Ich allein bin Gott. Ich allein regiere. Ich allein habe alle Macht. Und alles ist mir untertänig. Eine Botschaft, die so beginnt, ist nicht unbedingt ein Beruhigungsmittel. Auch heute Morgen in diesem Gottesdienst nicht. Und wenn du zu Hause anhörst, das ist auch irgendwie ein Grund, unruhig auf dem Sitz hin und her zu rücken. Was macht das jetzt mit mir? Und dann kommt etwas, was eigentlich wunderschön ist. Ein Lob. Vielleicht haben wir gar nicht damit gerechnet, Thyatira ist eine Gemeinde, die sehr lebendig ist. Könnte auch in Pforzheim eine Gemeinde sein. Da steht, ich weiß deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld. Wow. Sind das nicht Werte, die wir uns in jeder Gemeinde wünschen? Und dann kommt noch was on the top. Und dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Da war also Wachstumskurve. Die haben sich weiterentwickelt. Die sind nicht stehen geblieben. Da war so viel Gutes vorhanden. Und da denkst du, meine Güte, was für eine Lobrede. Was für eine Gemeinde. Die haben nach außen wirklich eine Wirkung gehabt. Eine gute Wirkung gehabt. Ihr Glaube hat sich im Leben ausgewirkt. Und Jesus ist das nicht entgangen. Er hat es gesehen. Und er hat es ihnen auch bestätigt. Aber, und das ist eben das Problem, dass das Aber kommt. Ich habe eines gegen dich einzuwenden. Du lässt zu, dass diese Frau Isebel, die sich eine Prophetin nennt, meine Diener vom richtigen Weg abbringt. Sie verführt sie dazu, Götzen anzubeten, von dem Fleisch der Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben. Schon der erste Satz macht mich nachdenklich und fordert mich heraus, bei allem, was Leiterschaft angeht, auch wenn ich meine eigene Geschichte als Leiter reflektiere, da steht das einfach so lapidar da. Du lässt zu. Du lässt es geschehen. Und wenn man nichts dazu sagt, dann könnten alle anderen denken, ist ja gut. Kann man so machen. Und macht es dann auch so. Was hat der Leiter der Gemeinde in Thyatira zugelassen? Wo hat er nicht eingegriffen? Wo hat er durch sein Stillschweigen zugelassen, dass es als Zustimmung gedeutet wurde? Da hat sich etwas etabliert in der Gemeinde, was sehr, sehr gravierend, verderblich war. Und das war so gravierend, verderblich. Es war eine Frau, aber es könnte auch ein Mann gewesen sein, sage ich gleich dazu. Verführung begrenzt sich nicht auf die Frauen. Ach, wisst ihr, wie das im Paradies war? Schieben wir nochmal ein mit der Verführung. Es fing ja an mit der Schlange und mit der Frau und dann mit dem Mann. Und haben sie sich versteckt. Und als sie sich verantworten mussten für ihren Sündenfall, was ging da los? Der Adam hat gesagt, es war die Frau, die du mir gegeben hast. Du bist doch eigentlich schuld, Gott. Er wollte Schuld nicht selber auf sich nehmen, die Verantwortung nicht tragen, die er hatte für seine Entscheidung. Und was hat die Frau gemacht? Es war die Schlange. Es war doch gar nicht, ich kam gar nicht auf die Idee von mir aus. Und sie wollte auch nicht die Verantwortung für ihre eigene Entscheidung tragen. Isebel, eine Frau, die sich eine Prophetin nennt. Ein Prophet ist ja jemand, der autorisiert ist, im Namen Gottes etwas zu sagen. Und damit eine hohe Autorität ausübt in Gemeinde. Wir wissen ja, alles, was prophetisch gesagt wird, muss auch immer geprüft werden. Und ich habe schon am Anfang von der Lobpreiszeit gesagt, wir treffen immer Entscheidungen in unserem Leben, im Alltag. Heute, an diesem Sonntag, wie morgen, am Montag, wo wir genau spüren oder manchmal auch weniger genau und ahnen, das bringt mich jetzt Jesus näher und das ganz bestimmt nicht. Scheint auch manchmal eine Grauzone zu geben, wo wir nicht so recht wissen und vielleicht der eine mehr Freiheit hat und der andere weniger, aber insgesamt. Und das wisst ihr auch zu Hause, wenn der Heilige Geist in unserem Herzen wirkt, je näher wir Jesus sind, umso genauer empfinden wir, das bringt mich weg von ihm. Und das zieht mich näher zu ihm. Und diese Frau namens Isebel hat die Diener von Jesus in der Gemeinde Thyatira dazu gebracht, den richtigen Weg zu verlassen. Und der Bibelausleger Barclay hat uns da schon ein bisschen auf die Spur geholfen, welche Einflüsse, welche Dynamiken, welche möglicherweise Sachzwänge, sagt man heute auch, in dieser Stadt, in dieser Kultur, in diesen Wirtschaftszweigen an der Tagesordnung waren. Und wo sich die Gläubigen aus der Gemeinde gefragt haben, wie kann ich mich denn da bewegen, wie kann ich hier meinen Glauben leben, so wie Christine Backhaus uns das heute Morgen schon erzählt hat. Danke nochmal für deine Offenheit. Wie kann ich jetzt in dieser Situation richtig entscheiden? Isebel ist ein Wort, ein Name, der in der Bibel nicht unbekannt ist, nicht zum ersten Mal auftaucht. Es war im ersten Buch Könige, Kapitel 18. Da gab es einen König namens Ahab, der hat geheiratet politisch. Und die Frau, die er geheiratet hat, die hatte großen Einfluss mitgebracht, denn sie vertraute und glaubte an anderen Göttern. insbesondere Baal, da gab es noch Astarte und andere, aber Baal war der bestimmende Gott, den sie nun eingeführt hat und über den Einfluss des Königs im Land etabliert hat. Dabei mussten viele Propheten Gottes über die Klinge springen. Viele blieben dann im Untergrund während dieser Verfolgungsphase und das Volk Israel war dabei, falsche Götter anzubeten. Isebel verführte das Volk, andere Götter anzubeten. Und da gab es einen Elia, der von Gott gesandte Prophet, der das Korrektiv war jetzt, der den Mund aufgemacht hat und gesagt hat, so geht's nicht weiter. Elia stellte sich, so steht es dort in Vers 21, vor das Volk und sagte, wie lange wollte noch hin und her schwanken? Wenn der Herr Gott ist, folgt ihm. Wenn aber Baal Gott ist, dann folgt ihm. Doch das Volk schwieg. Und wir wissen, es kam ja zu dieser Prophetenprobe, wo Gott sich so deutlich geoffenbart hat. Und in der Gemeinde Thyatira war eben auch eine Frau. Ob der Name wirklich der Name einer real existierenden Frau war oder ob es immer ein Geist war, der diese Gemeinde bestimmt hat, ist nicht so ganz klar. Ist auch nicht entscheidend für unsere Betrachtung heute. Aber da war eine Person, eine Frau, mit dem Anspruch, Prophetin zu sein, in Gottes Namen zu reden und verführt viele aus der Gemeinde. Götzen anzubeten, ist ja nicht so schlimm. Also nur einmal im Monat dieses Zunftfest. Und beim Saufgelage trinkst halt vielleicht nicht so viel wie die anderen. Da muss man schon stark sein. Alles nicht so schlimm. Bis hin zu Unzucht. Unzucht ist ja im Alten wie im Neuen Testament nicht nur immer, dass man als Mann mit einer Frau, mit der man nicht verheiratet ist, in die Kiste springt, sondern es ist auch etwas Geistliches. Dass man dem Gott, der sich einem geoffenbart hat, nicht mehr treu ist, sondern anders anbetet, einen anderen anbetet, Jesus und das wird plötzlich wichtiger. Falsche Anbetung, das ist Unzucht, geistliche Unzucht. Barclay, den ich schon zitiert hatte, schreibt, in Thyatira machte sich eine von einer Frau geführte Bewegung breit, die dafür eintrat, dass man im Geschäftsinteresse und um des Wohlstandes willen zu einem Kompromiss mit der Welt bereit sein müsse. Und hier handelt es sich um ein Problem, das uns heute noch genauso angeht. Um das Problem nämlich, wie weit, wenn überhaupt, Christen einen Kompromiss mit der Welt eingehen dürfen. Und wir haben mit Eric Little als Sportler und auch mit dir, Christine, gemerkt, das sind durchaus relevante Themen. Wo sage ich noch Ja? Und wo muss ich mich ganz deutlich abgrenzen und sagen Nein? Ganz egal, ob das jetzt schwierige Konsequenzen für mich mit sich bringen mag. Barclay schreibt weiter, alle Wahrscheinlichkeit nach plädierte Isebel dafür, dass die Christen sich der Welt anpassen müssten, statt alles Weltliche strengstens abzulehnen. Ich weiß, von welchen Spannungen ich spreche. In meiner Kindheit war ins Kino gehen verboten, Tanzen war verboten. Das ist zu viel Welt. Heute sind das Dinge, über die wir gar nicht nachdenken. Es gibt andere Dinge, über die wir dringend nachdenken sollten. Immer noch die Frage, was bringt mich Jesus eigentlich näher? Und was zieht mich mehr von ihm weg? Was will seinen Platz in meinem Herzen einnehmen? Was lasse ich zu? Isebel lehrte, dass die Christen ihre geschäftlichen Gepflogenheiten beibehalten könnten und nicht einen so hohen sittlichen und moralischen Standpunkt einzunehmen bräuchten, sondern der Welt auf halbem Weg entgegenkommen sollten. Mit anderen Worten, sie versuchte, die Gemeinde zu veranlassen, und das hat sie auch geschafft, geistig gesehen untreu zu werden. Und das führt zwangsläufig irgendwann auch zu körperlicher Unzucht, denn es ist ja alles nicht mehr so. Ist ja beliebig. Und dann geht es weiter, nachdem das so aufgedeckt wurde von Jesus, das Problem der Gemeinde in Thyatira. Da lesen wir, ich habe ihr, also Isabel, Zeit zur Buße. Buße heißt Umkehr, zur radikalen Umkehr und Veränderung, den Weg wieder korrigieren. Ich habe ihr Zeit dazu gegeben, aber sie will ihr unzüchtiges Verhalten nicht aufgeben. Offensichtlich wurde diese Frau Isabel in Thyatira schon früher, ihr wurde schon früher deutlich gesagt, sie soll diesen Weg verlassen, soll wieder umkehren auf den richtigen Weg. Und da gab es einen Zeitraum, dieses Angebot Gottes anzunehmen. Aber Isabel war nicht bereit. Ich finde es wirklich auch in den Sendschreiben, wenn sie uns so unbequem vorkommen, weil sie den Finger auf die Wunde drücken. Ich finde es eine Gnade Gottes, einen Akt seiner Liebe an seine Kinder, an seine Menschen, dass er sie sich nicht selbst überlässt und ihrem Untergang überlässt. Er redet. Er redet auch da hinein, wo du und ich in der Gefahr stehen oder bereits uns darauf eingelassen haben, Kompromisse zu leben, die uns wegbringen von Jesus. Da redet er immer noch. Und vielleicht redet er heute Morgen in irgendeinem Punkt deines Lebens, weiß ich ja nicht, aber du weißt es. Der Heilige Geist offenbart es dir, wo du genau weißt, es wäre gut, umzukehren. Es wäre gut, klare Sache zu machen. Es wäre gut, keinen Kompromiss mehr zuzulassen. Denn es hat Konsequenzen. Und das ist das, was uns erschrecken muss. Wer nicht hören will, muss fühlen, sagen wir doch manchmal unseren Kindern, oder? Und wer seine Kinder liebt, der züchtigt sie, steht in den Sprüchen. Der lässt sie auch manchmal spüren, so nicht. Es hat Konsequenzen. Und die Konsequenzen, die hier genannt werden, die erschrecken mich wirklich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich lese nochmal. Deshalb werde ich sie aufs Krankenbett werfen. Und alle, die mit ihr Unzucht getrieben haben, werden leiden, wenn sie sich nicht von den bösen Taten dieser Frau abwenden. Ich werde ihre Kinder töten. Boah. Und alle Gemeinden, nicht nur Thyatira, alle anderen auch, die werden wissen, dass ich der bin, der die Gedanken und Absichten eines jeden Menschen kennt. Und ich werde jedem von euch geben, was er verdient. Da gibt es irgendeinen kuriosen Satz, der zum Ausdruck bringt, ich hoffe, ich kriege nicht alles, was ich verdiene. In der Sünde verharren hat Konsequenzen und das steht nicht erst in der Offenbarung Kapitel 2 im Zusammenhang mit dieser Gemeinde in Thyatira. In der Sünde verharren hat schon immer Konsequenzen gehabt. Das gilt für jede Person in der Gemeinde, für jede. Paulus lehrt das im Galaterbrief Kapitel 6 Vers 7. Täuscht euch nicht. Macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Wer nur nach seinen sündigen Neigungen lebt, wird sich damit selbst zugrunde richten und schließlich den Tod ernten. Aber wer lebt, um dem Geist Gottes zu gefallen, wird vom Geist das ewige Leben erhalten. Und in dieser sehr ernsten Ansprache in diesem Brief, auch mit der Androhung von Konsequenzen, kommt doch noch eine Ermutigung. Denn Jesus sah ja die ganze Gemeinde. Er sah nicht nur diesen großen Teil der Gemeinde, der bereits verführt war. Er sah auch vielleicht diesen kleineren Teil der Gemeinde, der sich nicht darauf eingelassen hat, der sich geweigert hat, auf diese Verführung einzugehen. Und denen spricht Jesus etwas zu. Aber, schon wieder so ein Aber, ich habe auch eine Botschaft an die übrigen in Thyatira, die dieser Lehre nicht gefolgt sind, die die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben. Klammer auf, was heißt denn Tiefen des Satans erkennen? Da gab es Leute, die haben gesagt, um die Gnade Gottes so richtig zu verstehen, musste er auch wirklich in jedes Dreckloch reinspringen, damit du weißt, auch daraus kann Jesus dich rausziehen. Es gibt ja anderswo im Neuen Testament einen Satz, wo es heißt, die Tiefen der Gottheit zu erkennen. Das ist das, was wir sollen, nicht die Tiefen des Satans. Möglichst weit weg von dieser Richtung. Möglichst weit weg und möglichst nah an Jesus bleiben. Ihr sollt nur festhalten. Entschuldigung. Ich werde nichts weiter von euch verlangen. Wow. Dieser Teil der Gemeinde, der bekommt zugesprochen. Ich werde nichts weiter von euch verlangen. Ihr sollt nur festhalten, was ihr habt. Bis ich komme. Lasst euch nicht berauben. Und wie können wir das leben? Wie können wir in unserer Multioptionengesellschaft, wo so viele Strömungen sind, noch entscheiden, was ist jetzt der richtige Weg? Ich habe für mich nur eine Lösung gefunden. Bleib so gut es geht und so entschieden, wie es geht. Ganz nah an Jesus. Jesus hat es uns mit dieser Formel im Johannesevangelium 5, Kapitel 15 von der Rebe und dem Weinstock so einfach gemacht. Bleibt in mir so, wie ich in euch bleibe. Ganz eng verbunden. Dann werdet ihr Früchte bringen und noch mehr Früchte. Dann kommt das richtige Ergebnis unten raus. Dann ist die Veränderung, die da stattfindet, nicht nur oberflächlich, sondern ganz tief und ganz herrlich und schön und voller Friede und Freude. Ganz nah an Jesus dranbleiben. Und das eben nicht nur aus eigener Kraft und Entscheidung und Wille. Nein, in der Abhängigkeit von der Kraft des Heiligen Geistes. Wie könnten wir das sonst schaffen? Ich schaff's nicht ohne ihn und du auch nicht. Aber das ist der Weg, um Verführung abzuwehren und sich richtig zu entscheiden. Der Weg, dann siegreich zu sein und bis zum Ende Jesus gehorsam zu sein. Und das ist die Aussicht, die Jesus dieser Gemeinde in Thyatira dann auch gibt. Wer siegreich und bis zum Ende mir gehorsam ist, dem werde ich Macht über alle Völker geben. Ich weiß ja nicht, ob das für dich eine Versuchung ist. Macht. Es gibt ja immer diese drei großen Dinge, ihr wisst es. Sex, Geld und Macht sind ja die großen Verführungen unserer Zeit. Auch für uns Christen müssen wir auf unser Herz aufpassen. Macht. Es gibt ja den blöden Witz. Ich habe keine Macht. Macht nichts. Willst du Macht? Willst du Einfluss? Jesus sagt, für all die, die ihm treu bleiben, für all die, die so eng mit ihm verbunden bleiben, für all die, die jeden Tag aus der Abhängigkeit von seiner Kraft und der Kraft des Geistes Gottes heraus leben, für all die, die immer wieder diese Entscheidung so treffen, auch bei allem Versagen, das immer wieder mal vorkommt, aber immer die Richtung beibehalten, Jesus nach. Kommt eine Zukunft, die unbeschreiblich herrlich ist, wo Jesus seine Macht und Autorität, die er vom Vater übertragen bekommen hat für das ganze Universum, die will Jesus mit dir teilen. Dem werde ich Macht über alle Völker geben. Steht da, lest es nach. Ich kann noch gar nicht fassen, was das eigentlich alles bedeuten wird. Aber mit Sicherheit ist es eine ganz besondere Berufung, die auf uns wartet. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. In der Offenbarung wird Jesus der helle Morgenstern genannt, in Kapitel 22, Vers 16. Und hier bedeutet der Morgenstern also nichts anderes als die Verheißung von Jesus. Wer Christus im Leben treu bleibt, der wird ihn auch behalten, wenn das Leben zu Ende geht, und ihn nie verlieren. Also wir merken, Gemeinde ist immer in den Kampf gestellt. Immer. Ob wir wollen oder nicht. Entweder ist es Verfolgung, wie in manch anderen dieser Briefe oder Verführung, wie speziell bei der Gemeinde Thyatira. Und das scheint eher unsere Problematik zu sein in der westlichen Welt, verführt zu werden. Und immer wieder neu darauf zu hören, auch heute Morgen in diesem Gottesdienst. Wo muss ich vielleicht mich neu justieren, mich neu fokussieren, dass mein Blick auf ihn gerichtet ist, auf ihn allein. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Du bist nicht allein auf diesem Weg. Er streckt dir heute Morgen neu die Hand aus und du kannst neu sagen, Jesus, ich folge dir nach in all meiner Schwachheit und manchmal Unsicherheit und mit all meinem Versagen, das ich hinter mir habe. Jesus, ich halte mich an dir fest und danke, dass du mich festhältst. Ich schicke das schon voraus und ihr habt es gesehen, wir feiern heute noch das Abendmahl. Eine neue Gelegenheit zu sagen, Jesus, mit dir. Mit dir. Und nun werden wir noch euch einladen, das nochmal sacken zu lassen. Melli und ich werden zwei Lieder anstimmen, bevor wir dann das Mahl des Herrn feiern. Ich sage euch jetzt schon, die Melli wird nachher euch erklären, wie wir es heute feiern. Und dann möchte ich euch einfach einladen, nochmal vor Jesus zu sein. Er wartet auf dich.